Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Streifzug durch die Frauengeschichte mit den Frauen von damals. Mein Name ist Bianca und weil es auf Weihnachten zugeht, erzähle ich euch heute mal wieder eine Liebesgeschichte. Aber zuerst habe ich schon wieder mal ein paar Dankesworte für euch. Es war nämlich ein wirklich toller vergangener Monat hier bei den Frauen von damals. Ich danke allen von euch, die beim gemeinsamen Panel Frau Ministerialrat hat jetzt Twitter von Laura Baumgarten alias Frau Abgeordnete, Jasmin vom HerStoryPod und meiner Wenigkeit dabei waren. Es ging um Frauengeschichte in den sozialen Medien und wer es verpasst hat, gar kein Problem. Den Link zur Aufzeichnung, den packe ich euch in die Shownotes. So, aber jetzt erstmal genug der Vorrede. Kommen wir zum Thema. Wie gesagt, gibt's heute eine Liebesgeschichte. Und für die fahren wir mal wieder nach Schweden. Die Frau, von der ich euch heute erzählen möchte, ist eigentlich gar keine, die sich im Rampenlicht so wohl fühlte. Sie war Feministin, aber den Kampf in der allerersten Reihe, den überließ sie dann doch gerne anderen. Sie war eher eine Frau der Feder. Und die schwang sie wirklich meisterhaft. Sie war brillante Essayistin, schrieb wunderbare, scharfsinnige Glossen, war manchmal liebevolle und manchmal sarkastische Beobachterin dabei. Und sie war eine gefragte Literaturkritikerin, arbeitete für eine große Stockholmer Tageszeitung und ihr war immer daran gelegen, Schriftstellerinnen gleichberechtigt mit ihren männlichen Kollegen in den Fokus zu rücken. Aber sie war auch eine Frau, die ihr Lebensglück suchte. Und wie und wo sie das fand und auf welchen Wegen, das möchte ich euch in der nächsten, sagen wir mal, Stunde oder ein bisschen mehr erzählen. Ihr Name war Clara Johansson. Und Clara Johansson, wie gesagt, das ist vielleicht gar nicht mal unbedingt so ein Name, den man kennen muss. Aber als ich von ihr hörte, dann ihre Biografie las und später in der Königlichen Bibliothek in Stockholm auch ihre Briefe, da war das eine Geschichte, die mir wirklich richtig ans Herz ging. Und deswegen möchte ich euch die mal erzählen. Und um diese Geschichte zu beginnen, gehen wir zunächst mal nach Uppsala, so 70 Kilometer nördlich von Stockholm gelegen. Wir befinden uns im September 1894. Da schrieb sich eine junge Frau von nicht ganz 19 Jahren an der Universität ein. Die Universität Uppsala war eine altehrwürdige Institution, die war noch vor 1500 gegründet worden und ermöglichte seit 1872 auch das Studium für Frauen. Kurz zur Einordnung, das war im europäischen Vergleich relativ früh. Die Schweiz hatte da eine Pionierinnenrolle auf dem Kontinent inne gehabt. Die hatte 1867 ihre Tore für Frauen geöffnet. Großbritannien mit seinem etwas anderen System der Frauencolleges lassen wir da mal außen vor. Das wäre ein etwas komplizierterer Vergleich. Ja, man darf sich das aber nun nicht so vorstellen, als hätte es gleich einen Massenansturm an studierenden Frauen gegeben. Schließlich mussten die Frauen, bevor sie studieren wollten, ja auch noch das Abitur oder Studentexamen, wie es auf Schwedisch heißt, nachliefern. Das gab's für Frauen über viele Jahre eigentlich nur an wenigen Privatgymnasien in Stockholm. Und so kam es, dass 1894, dem Jahr, in dem wir uns befinden, von knapp 1500 Studierenden in Uppsala immer noch nur gerade mal 23 Frauen waren. Und alleine 9 davon waren im ersten Semester. Eine dieser Erstsemesterinnen war also unsere Clara Johansson. Und selbst in dieser kleinen Schar von Frauen wird sie wohl noch ziemlich hervorgestochen haben. Zunächst mal rein optisch. Sie war ausgesprochen zierlich, unter anderem auch wegen chronischer Magenprobleme immer sehr leichtgewichtig und nicht groß gewachsen. Die Haare trug sie kurz geschnitten. Ihre Kostümjacke hatte einen dezidiert androgynen Schnitt Und der Überlieferung nach war sie ziemlich oft mit einer Zigarette im Mundwinkel anzutreffen. Ihr Weg an die Universität war ein bisschen anders gewesen als der meisten ihrer Kommilitoninnen. Denn Clara Johansson war keine Tochter des Großbürgertums. Sie war die Tochter einer aufstiegsorientierten Handwerkerfamilie aus Halmstad, einer Kleinstadt in Südschweden, gelegen so auf halber Strecke zwischen Malmö und Göteborg. Damals lebten in dieser Stadt ungefähr 15.000 Menschen. Und da war Clara Johansson also am 6. Oktober 1875 geboren worden. Ihr Vater Alexander war Mützenschneider, die Mutter Christina managte die Familie und wird wahrscheinlich zu einem nicht geringen Anteil im Geschäft mitgearbeitet haben. Clara war das Nesthäkchen. Als sie geboren wurde, hatte sie 5 ältere Geschwister, 4 Brüder waren bereits im Kindesalter verstorben. Also die Mutter hatte insgesamt 9 Kinder vor Clara geboren. Die Familie lebte zur Miete im Seitenflügel von so einer Art Reihenhaus mit Hinterhof in der Nähe des nördlichen Stadttors von Halmstad. Die Geschäfte gingen allerdings so gut, dass Alexander Johansson die gesamte Immobilie irgendwann kaufte und die Familie zog dann in die etwas repräsentativere Wohnung, die nach vorne zur Straße gelegen war. Dass die Familie aufstiegsorientiert war, das zeigt sich auch an der Schulbildung, die sie den Kindern und insbesondere den Töchtern haben zuteilwerden lassen. Clara ging nämlich nicht in die Volksschule, sondern zunächst in eine private Grundschule und dann, als sie 10 Jahre alt war, auf eine höhere Mädchenschule, auch das ein kleines Privatinstitut. Sonderlich viel Spaß hatte Clara nicht in der Schule und sie war wohl zwar auch eine gute, aber keine wirklich herausragende Schülerin, zumindest nicht, was die Noten anging. Aber sie war ein Bücherwurm, die Familie gab ihr jede Menge Zugang zu Literatur, auch über die örtliche Stadtbücherei und durch die fräste Clara Johansson sich in ihrer Freizeit also mit großer Hingabe hindurch. Wobei, ehrlicherweise muss man sagen, nicht nur in der Freizeit, denn Clara war relativ früh ziemlich kränklich und fehlte auch öfters in der Schule und vielleicht auch ein bisschen häufiger, als aus gesundheitlichen Gründen strikt notwendig gewesen wäre. In ihrer Lehrerin hatte sie da wohl offenbar sogar eine Verbündete. Die konnte mit Clara nämlich, zumindest nach Clara Johanssons späterer Erzählung, relativ wenig anfangen. In einem autobiografischen Essay, was man natürlich immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen muss, das ja auch unterhalten sollte, schrieb die nämlich später als Erwachsene einmal: Sonderbarerweise wurde mein Schwänzen von Fräulein Hüldt selbst gefördert. Es war der größte Beweis für ihren Scharfsinn und ihre erhabene Unabhängigkeit, den es geben konnte. Es kam nämlich mehr als einmal vor, dass sie mich im Flur plötzlich packte und mir mit den Händen auf den Schultern einen prüfenden Blick zuwarf, während sie ungefähr diese erstaunlichen Worte sprach. Ich finde, du siehst etwas müde aus. Geh nach Hause und lass dich hier eine Woche lang nicht blicken. Und vergiss nicht, jeden Tag ans Meer zu gehen. Husch, husch, überglücklich floh ich mit meiner verordneten Müdigkeit davon. Ich wagte nicht, diesen Sonderurlaub als Gunst zu betrachten, denn wenn Fräulein Hüldt Lieblinge hatte, gehörte ich sicherlich nicht dazu. Sie erkannte offensichtlich, dass die Schule und ich einander zum wechselseitigen Vorteil gut entbehren konnten. Das habe ich aus einer posthumen Edition von Texten, die also nach Clara Johanssons Tod herausgegeben wurden, unter dem Titel Co ye shelf, also Clara Johansson selbst, Seite 55. Und an dieser Stelle natürlich wie immer der Hinweis auf die verwendete Literatur. Das alles packe ich euch in die Shownotes. Ich habe Clara Johanssons Originalbriefwechsel und mehrere ihrer Schriften gelesen. Aber ich stütze mich in dieser Folge auch sehr, sehr stark auf die wirklich brillante Biografie der schwedischen Literaturwissenschaftlerin Carina Böhrmann. So, an dieser Stelle spreche ich euch jetzt eine kurze Inhaltswarnung aus. Es wird kurz das Thema Suizid erwähnt. Wenn euch dieses Thema belastet, dann springt bitte eine gute Minute vor. Es wird in der Folge nicht mehr aufgegriffen dann. Ja, und zwar war es so, dass als Clara Johansson 14 Jahre alt war, die Familie ein großer Schlag traf. Vater Alexander Johansson beging im Jahr 1890 auf einer Reise in den Norden Suizid. Und dieser Tod, der traf die Familie offenbar völlig unerwartet und war natürlich in der Kleinstadt für eine ganze Weile Stadtgespräch. Nach außen zeigte Clara anscheinend wenig Trauer und die Mutter musste sich quasi unverzüglich daran machen, den Unterhalt der Familie, also das wirtschaftliche Überleben sicherzustellen. Aber ich denke, man kann wahrscheinlich kaum überschätzen, welch einschneidendes Erlebnis das für Clara, ihre Geschwister und die Mutter Christina war. Im Jahr 1892 beendete Clara dann die Mädchenschule. Und mit dem Ende der Mädchenschule war für die meisten schwedischen Bürgertöchter wie für ihre Leidensgenossinnen, muss man wohl sagen, in anderen europäischen oder auch westlichen Ländern überhaupt zunächst einmal Schluss mit Ausbildung. Die Familie Johansson hatte nicht das Geld, um die Tochter nach Stockholm aufs Mädchengymnasium zu schicken, zumal da ja noch dann die Frage gewesen wäre, wo sie wohnen sollte. Für junge Frauen gab es da eigentlich nur eine Möglichkeit, nämlich in Pension bei einer respektablen und idealerweise alleinstehenden Frau. Das war also keine Option, wohl aus finanziellen Gründen. Aber das stille Warten auf einen eventuellen Ehemann kam wohl auch nicht in Frage. Also fand man eine Lösung darin, dass Clara sich im Selbststudium mit Nachhilfe auf das Studentexamen vorbereitete. Und das legte sie in der Tat im Frühjahr 1894 mit 18 Jahren als erste Frau Halmstads mit großem Erfolg ab. Gebührend gefeiert wurde das Ereignis auch. Clara zog mit ihren Mitabiturienten die ganze Nacht um die Häuser, natürlich in Begleitung des Vormunds und der älteren Schwester zwecks Sicherstellung der Ehrbarkeit des Unterfangens. Ja, und dann ging es, wie gesagt, nach Uppsala. Ein Studium kostete natürlich erst recht Geld, aber das bekam die Familie dann zusammen. Laut Biografin Carina Bührmann kam ein Teil des Geldes von der Mutter, ein Teil von der mittlerweile verheirateten Schwester, die in Briefen dann auch bat, dass Clara das geschickte Geld da bitte auch verständig anwenden würde. Und wahrscheinlich der Löwenanteil als Kredit vom Vater einer Schulfreundin. Da kam Clara Johansson wohl zu Pass, dass sie, wenn schon nicht aus einer wohlhabenden Großbürgerlichen, so doch aus einer kaufmännischen Familie stammte. Denn offenbar hatte die Familie keine Angst davor, für die Ausbildung einen Kredit aufzunehmen. Das bedeutete aber auch, dass sowohl der Kreditgeber als auch die Familie sich ziemlich sicher gewesen sein mussten, dass die Investition sich später mal auszahlen würde. Sprich, dass Clara Johansson einen Beruf haben würde und nicht etwa an der Universität sofort auf Bräutigamschau gehen würde. Das scheint in der Familie also zu dem Zeitpunkt wohl niemand mehr vermutet zu haben. Ja, und so ist Clara Johansson nun also in Uppsala mit dem Kneifer auf der Nase und der Kippe im Mundwinkel. Und da blieb sie nicht lang alleine, denn die Studentinnen in Uppsala, die sorgten dafür, dass jede von ihnen schnell Anschluss fand. Das kennen wir übrigens auch aus Zürich, wo es sehr enge oder auch lockerere Freundinnenkreise gab, in denen sich umeinander gekümmert wurde. Vielleicht erinnert ihr euch an Folge 11 über Anita Augsburg. Die hat 1895 zusammen mit Rosa Luxemburg einen internationalen Studentinnenverein in Zürich gegründet. Auch in Uppsala gab es einen Studentinnenverein. Und zwar war der schon 3 Jahre älter, den gab es seit 1892. Gegründet hatte ihn ein Kreis von Studentinnen um die angehende Historikerin Lydia Wahlström. Lydia Wahlström war 1869 in Lyndby geboren, das gehört heute zu Västerås, hat nichts mit Game of Thrones zu tun, sondern liegt 100 Kilometer westlich von Stockholm. Und diese Lydia Wahlström, die wird in unserer Geschichte durchaus noch eine gewisse Rolle spielen. Sie war Pfarrerstochter, stark christlich geprägt, wollte als Kind selbst auch Pfarrer werden. Und als ihr klar wurde, dass ihr als Mädchen dieser Weg versperrt bleiben würde, da war das für die kleine Lydia wohl eine herbe Enttäuschung. Als junge und dann später auch ältere Erwachsene war sie eine stattliche Erscheinung mit einem ernsten, kantigen Gesicht und sie hatte, anders als Clara Johansson, das Abitur in Stockholm gemacht, nämlich an der Wallinska Skolan, einem der Handvoll Mädchengymnasien der Stadt. Diese Schule war in den 1870er Jahren gegründet worden, um Mädchen und junge Frauen auf die Universität vorzubereiten. Und übrigens kommen jetzt hier in der Folge natürlich wieder mehrere Namen vor, von denen die allerwenigsten in Deutschland so sehr bekannt sein dürften. Ich werde deswegen in den ergänzenden Materialien auf Twitter und in den Shownotes noch ein paar Bilder und weitere biografische Informationen zu diesen Frauen verlinken. Das findet ihr, wie gesagt, dann alles in den Shownotes, so als ein bisschen Zusatzcontent. Also, Lydia Wahlström besuchte ein Mädchengymnasium in Stockholm ab 1886 und 1888, mit dann 19 Jahren, schrieb sie sich als eine von zu jener Zeit 15 Studentinnen in Uppsala ein. Sie nahm rege am Vereinsleben der Uni teil, gründete wie gesagt 1892 den Studentinnenverein und studierte wegen all dieser Aktivitäten auch in, sagen wir mal, etwas gedrosseltem Tempo. Ein bisschen zum Verdruss des Vaters, aber der ließ es geschehen. Und Lydia Wahlström hatte zu jener Zeit auch immer mal ein paar Schwärmereien oder wie sie es nannte, freundschaftliche Verliebtheiten mit Kommilitoninnen. Auch an zwei Männern war sie mal interessiert als 25-Jährige. Das waren aber wohl die einzigen Episoden gewesen in ihrem Leben, wo Männer mal romantischen oder auch erotischen Eindruck auf Lydia Wahlström gemacht hatten. Aber wie gesagt, war vorgekommen. 1894 jedoch, zu dem Zeitpunkt, der uns jetzt interessiert, war Lydia Wahlström wieder solo. Und ihr ahnt es, nicht mehr lange. Denn wie jede Studentin wurde auch Clara Johansson früh von den Mitgliedern des Studentinnenvereins angesprochen. In ihrem Fall übernahm das keine geringere als die Vorsitzende selbst. Die schrieb in ihren Memoiren, die 1949 erschienen, Folgendes über die erste Begegnung. Schon die kleine spindeldürre Offenbarung im locker sitzenden blauen Kostüm mit dunklem kurzgeschnittenem Haar und ziemlich nonchalanter Haltung zog die Aufmerksamkeit auf sich. Die dunkelsten blauen Augen, die ich je gesehen hatte, imponierten mit einer Mischung aus Kindlichkeit und Wehmut. Ihre Welpenhaftigkeit weckte alle mütterlichen Gesinnungen, die in uns schlummern konnten, und es dauerte nicht lange, bis alle Kameradinnen sie Parvel nannten. Parvel, das ist Schwedisch und heißt Knirps, mehr oder weniger. Und solche Spitznamen wie Knirps, Strolch oder der kleine Junge, die hafteten Clara Johansson eigentlich zeitlebens an und die schien das Spiel mit den Geschlechterrollen auch durchaus genossen zu haben. Später als Publizistin wählte sie gelegentlich das Pseudonym Huck Leber, angelehnt an Huckleberry Finn. Und das ist ganz interessant, denn so androgyn diese ganzen Spitznamen waren, die Clara Johansson sich entweder selbst wählte oder verpasst bekam, so waren das alles doch keine Namen, die irgendwie was Kerliges markierten, sondern immer eher ein Kerlchen, also einen Jungen oder einen Lausbuben. Und das passt vielleicht auch dazu, dass Clara Johansson zumindest in ihren Beziehungen niemals erkennbar irgendein so als männlich interpretierbares Privileg beanspruchte. Also das heißt, jedwede mögliche Gefahr von einer geschlechtlich konnotierten Hierarchie, die diesen Spitznamen innewohnen konnte, die wurde durch die Selbstinszenierung als kleiner Junge statt als großer Kerl dann wieder gebrochen. Also Huck Leber, ihr Pseudonym, der versucht zwar manchmal so ein bisschen aufzutrumpfen in seinen Glossen, aber das war alles sehr, sehr doppelbödig. Also dieser männliche Gestus, der wurde immer auch dann wieder ein bisschen ins Lächerliche gezogen und ironisiert. Das war eigentlich so eine richtige kleine Drag-Performance. Lydia Wahlström übrigens, die hatte auch einen Spitznamen, der extrem gut zu ihr passte. Das fanden wohl auch alle ihre Freundinnen und die behielten ihn deswegen auch ein Leben lang bei. Also dieser Spitzname, der haftete Lydia Wahlström noch an, lange nachdem sie keine Studentin mehr war und auch nicht mehr Vorsitzende des Studentinnenvereins. Lydia Wahlström war für ihre Freundin Utförderin, die Vorsitzende. Ja, und zwischen dem Knirps und der Vorsitzenden hat es denn auch sehr schnell gefunkt. Auch hier wieder aus den Memoiren von Lydia Wahlström. Schon Ende November hatte Collier, also wieder die Abkürzung KJ für Clara Johansson, mir einmal unverblümt gesagt, dass dieser große Goldklumpen sich nicht mehr in kleine Münzen umwandeln dürfe. Was bedeutete, dass sie mich einfach für sich selbst haben wollte. Ja, dieser Aussage war ein Ereignis vorausgegangen, dessen beide Frauen noch Jahrzehnte später und damit auch Jahrzehnte nach dem Ende der Beziehung gedachten. Was genau passiert war, das wird im Dunkeln bleiben und das ist auch völlig okay so. Aber wie es von den beiden empfunden wurde, das geht aus einem Brief hervor, den Clara Johansson am 18.11.1934, also zum 40. Jahrestag, an Lydia Wahlström schrieb. Am besten erinnere ich mich an eine Nacht vor genau 40 Jahren, an die du dich sicher auch erinnerst. Damals war ich unfassbar glücklich, das weiß ich mit Sicherheit, obwohl ich mir nicht mehr vorstellen kann, wie sich so etwas anfühlt. Danach war ich natürlich noch unfassbarer unglücklich, aber das gehört dazu und ich habe längst gelernt, diese Art von Leiden als harmlose Kinderkrankheiten zu betrachten. Was ich bezahlt habe, überstieg sicher nicht die Schulden, die ich in meiner kindlichen Arroganz und Anspruchshaltung angehäuft habe. Ja, Pavel und die Vorsitzende wurden sehr schnell dann auch von den Freundinnen als Paar betrachtet. Umso mehr, als sie 1895 auch noch zusammenzogen. Freundinnen schrieben Scherzgedichte über die beiden, liebevolle Scherzgedichte natürlich. Und Lydia Wahlströms gute Freundin Hilma Borelius, die in Lund studierte, schrieb nach einem längeren Besuch in Uppsala Ende 1895, dass es sich so anfühlte, als hätte Lydia sich verlobt. Und Hilma Borelius gab auch zu, dass sie das etwas zerrissen hinterließ. Nur den Grund für diese Zerrissenheit, den finde ich jetzt sehr interessant, denn Borelius macht es nicht an Clara Johanssons Geschlecht fest, sondern daran, dass ein Verlöbnis, wenn eine Freundin eins eingeht, immer etwas am Verhältnis zwischen alten Freundinnen ändert. So gerne man den Verlobten, hier vielleicht in Anführungsstrichen zu setzen, auch hatte. Und Hilma Borelius hatte Clara Johansson während ihres Besuchs in Uppsala in der Tat ziemlich gern oder lieb gewonnen. Hilma Borelius übrigens auch kein Nobody, sie war Literaturwissenschaftlerin und schrieb ein deutschsprachiges Handbuch nordischer Literatur, war auch in der schwedischen Frauenbewegung aktiv. Dann gibt's noch ganz interessante Zeugnisse von einer Mitstudentin von den beiden, Mai Lagerheim, die mit dem Paar bestens befreundet war und ab Ende 1896 mit den zwei auch in eine Dreier-WG zog. Die zog Lydia Wahlström nämlich einmal damit auf, dass Lydia Wahlström wahrscheinlich im Sommerurlaub überhaupt keine Zeit für einen Gedanken an sie, also Mai Lagerheim, hätte, wenn, Zitat, der kleine Wicht bei ihr ist. Und sie ließ so ein bisschen wahrscheinlich nur halb gespielte Eifersucht durchblicken, dass der kleine Wicht doch sicher mit der Vorsitzenden in einem Bett schlafen dürfe. Mai Lagerheim hat übrigens nach dem Studium irgendwann geheiratet. Ja, aber so sehr Pavel und die Vorsitzende bald als Institution begriffen wurden, so begann es dann doch auch bald zu bröckeln. Die Gründe dafür, die waren sicher vielschichtig. Ein Grund war mit Sicherheit, dass Klara Johansson nicht zuletzt aus finanziellen Gründen recht schnell mit dem Studium fertig wurde, schloss das Studium mit dem ersten zu erhaltenden Grad Philosophiekandidat ab. Das ist vergleichbar mit dem Bachelor of Arts. Für eine Promotion fehlte sicherlich auch das Geld. Und so trat sie in Stockholm zunächst einmal eine Stelle an im Kriegsarchiv. Die Freundinnen hatten bei der Jobsuche geholfen, und zwar wahrscheinlich nicht zu wenig, denn an praktischen Life-Skills haperte es bei Koji eigentlich zeitlebens so ein bisschen. Also wie gesagt, das Kriegsarchiv war in Stockholm, aber mindestens in der ersten Zeit scheint Klara Johansson jede freie Minute in Uppsala verbracht zu haben, wo sie mittlerweile auch außerhalb der Universität einige sehr enge Freundschaften geschlossen hatte. Lydia Wahlström befand sich zur selben Zeit auch im Prüfungsstress. Sie blieb allerdings zunächst in Uppsala und promovierte dann im Jahr 1898 im Fach Geschichte. Das heißt, es gab erstmal so ein bisschen eine räumliche Trennung, die auch sachlichen Anlass hatte. Aber einen weiteren Grund für das Auseinanderleben findet man sicherlich auch nicht nur in Klara Johanssons Weggang, sondern der hatte sich schon vorher irgendwie abgezeichnet. Und es lag auch daran, dass Lydia Wahlström begann, andere Interessen zu haben. Zum Ersten war da das Christentum, dem sie, wir erinnern uns, sie war Pfarrerstochter, sich wieder stärker zuwandte. Und zum Zweiten gab es da eine Mitstudentin namens Elisabeth auf Jocknik. Die hatte sich wiederum laut Wahlströms Memoiren offenbar zur Aufgabe gemacht, Lydia Wahlström von der Versuchung Klara Johansson zu befreien. Was sie dadurch tat, dass sie sich einfach wohl offenbar an Klara Johanssons Stelle zu setzen gedachte. Wohlgemerkt ist das allerdings Lydia Wahlströms Wiedergabe, nachdem diese Beziehung 1902 nun auch ziemlich unglücklich geendet war. Die Darstellung von Elisabeth auf Jocknik in den Memoiren von Lydia Wahlström kontrastiert aber trotzdem sehr mit ihren immer warmen und liebevollen Worten, die sie für Klara Johansson fand. Und da kann man sicherlich auch ein bisschen nachträgliches Bedauern herauslesen, sicherlich auch Trauer, weil Lydia Wahlström ihre Memoiren 1949 geschrieben hatte, also genau ein Jahr, nachdem Klara Johansson verstorben war. Aber so war es nun mal. Während Klara Johansson in Stockholm langsam Fuß fasste, ging Lydia Wahlström mit Elisabeth auf Jocknik nach England, eröffnete dort eine Schule, die nicht so richtig lief, und zog dann selbst auch nach Stockholm, wo sie Rektorin an einem Mädchengymnasium wurde. Lydia Wahlström hatte übrigens Zeit ihres Lebens die verschiedensten Frauenbeziehungen, wohl offenbar auch nicht immer nacheinander. Allerdings würde das, die auseinander zu puzzeln und hier aufzulisten, wahrscheinlich viel zu weit führen. Ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nicht so ganz den Überblick darüber. Es gibt allerdings auch eine ganz tolle Biografie über Lydia Wahlström, leider auch nur auf Schwedisch erhältlich, aber auch die verlinke ich euch in den Shownotes. Ja, Lydia Wahlström blieb mit Klara Johansson aber mehr oder weniger während der gesamten Zeit in Verbindung. Die Beziehung zwischen den beiden blieb auch nach dem allerersten Auftreten von Elisabeth auf Jocknik noch lange in der Schwebe. 1898 war dann aber erstmal eigentlich Schluss. Nur nach dieser Episode mit Elisabeth auf Jocknik machten die beiden dann wohl doch noch mal einen Versuch, die Fäden eventuell doch noch wieder aufzunehmen, funktionierte allerdings nicht so richtig. Und das kann man sicherlich auch darauf zurückführen, dass Klara Johansson in der Zwischenzeit einfach ein paar Jahre älter und auch ein bisschen erwachsener geworden war und es fiel dem Knirps nicht mehr so leicht, sich in Lydia Wahlströms zweifelsohne kompetente, aber bisweilen doch ein bisschen bestimmende Hände zu geben. Also nicht mehr so leicht, wie es ihr damals in den ersten Semestern in Uppsala noch gefallen war und damals auch recht gut getan hatte wohl. In einem Brief an Lydia Wahlström 1902 zog sie denn auch eine Art Schlussstrich, zumindest unter die Liebesbeziehungskomponente. Die Kurzformel ist: Wir ertragen einander nicht. Aber, wie gesagt, die beiden Frauen hielten ein Leben lang miteinander Kontakt und blieben auch befreundet. Lydia Wahlström war Clara Johansson insbesondere in deren Alter eine verantwortungsbewusste Freundin, die immer mit ihr in Kontakt blieb, sich auch immer um sie kümmerte. Aber wie gesagt, die Liebesbeziehung, die war Geschichte. Und das hatte richtig wehgetan. So weh, dass Clara Johansson diese ganzen Gefühle, die sich in ihr angestaut hatten und die in ihr herumwirbelten, nicht mehr für sich behalten konnte. Sie hatte auch eine gute Freundin gefunden, der sie sich anvertraute. Und zwar war das eigentlich ihre Vorgesetzte. Sie hatte sie in dem Job kennengelernt, den sie nach der letztlich relativ kurzen Episode im Kriegsarchiv antrat. Nämlich wurde sie Redaktionssekretärin bei der schwedischen Frauenbewegungszeitschrift Dagny. Dort begann sie im Dezember 1897. Vermittelt hatte ihr das wieder, ihr ahnt es, Lydia Wahlström. Dagny war seit 1886 die Zeitschrift des Fredrika Bremer Vereins. Der war 1884 gegründet worden, so in der Zeit, als in Europa sehr, sehr viele Frauenvereine entstanden. Und das war der bedeutendste Verein der schwedischen Frauenbewegung. Die Chefredakteurin dieser Verbandszeitschrift war seit 1891 die Publizistin Lotten Dahlgren. 1851 geboren und damit stramme 24 Jahre älter als Clara Johansson. Auch sie hatte übrigens einen Spitznamen, der sich ähnlich wie der von Lydia Wahlström aus ihrer Funktion ableitete. Lotten Dahlgren war Redakteurin, die Chefredakteurin. Und die Chefredakteurin, die brauchte nun offenbar eine Sekretärin, weil Dagny sich stark vergrößert hatte. Statt 8 Ausgaben im Jahr sollten jetzt 20 herauskommen. Und die sollten nicht mehr um die 30 Seiten, sondern um die 50 Seiten stark sein. Diese Sekretärin, die wurde also Clara Johansson. Und die fasste zu ihrer Chefin, wie gesagt, sofort Vertrauen. Binnen weniger Wochen war man beim Du. Und als dann im Juni oder Juli 1898 endgültig Schluss mit Lydia Wahlström war, da war doch das Herz ein bisschen zu voll und sie schüttete es bei Lotten Dahlgren in einem Brief aus. Es kann ein Unglück für einen Menschen sein, so intensiv entwickelt und sensibel zu sein, wenn es sich durch alle Phasen des Lebens zieht, sowohl geistig als auch körperlich. Es ist auch gefährlich für andere, denn eine solche Person ist ein starker Magnet und kann in anderen Dinge wecken, die in ihnen schlummern und von denen sie keine Ahnung hatten. Mit einem solchen Menschen zu verschmelzen, ist ein unglaublich tiefgreifendes Erlebnis und hört nicht an einem bestimmten Punkt auf, sondern geht bis zu einer Grenze, über die man nicht hinaus kann. Ich weiß nicht viel über andere Menschen, aber so war es für uns und konnte nicht anders sein. Jetzt mag die arme Lotten Dahlgren mit solchen Bekenntnissen vielleicht ein kleines bisschen überfordert gewesen sein, aber Biografin Carina Bührmann findet keine Anzeichen dafür, aus denen sie jetzt sicher schließen könnte, dass Lotten Dahlgren von solchen Bekenntnissen tatsächlich schockiert gewesen war. Sie hat sich redliche Mühe gegeben, die jüngere Kollegin zu verstehen, auch sehr verständnisvoll geantwortet und befreundet blieben die beiden ein Leben lang. Ja, kurz nach ihrer Tätigkeit für Dagny landete Clara Johansson dann noch einen weiteren, wahrscheinlich etwas lukrativeren Job. Im Herbst 1899 wurde sie nämlich festangestellte Mitarbeiterin beim Stockholms Dagblad. Bemerkenswert daran war vielleicht, dass das eigentlich eine konservative Zeitung war und Clara Johansson alles andere als konservativ daherkam. Carina Böhmann hat zudem herausgefunden, dass dort in der Redaktion, konservativ hin oder her, Männer und Frauen gleich entlohnt wurden. Wenn auch gleich schlecht. Aber ein schlechtes Männergehalt ist immer noch ein gutes Gehalt für eine Frau gewesen zur damaligen Zeit. Und so konnte Clara Johansson sich von ihrem Einkommen dann auch eine eigene Wohnung leisten. Und nach etablierte sie sich als Essayistin und Kolumnistin. Um diese Zeit taucht auch zum ersten Mal ihr Pseudonym Hock Leber auf, das ich ja eben schon angesprochen habe ganz am Anfang. Und das ist wirklich ein ganz interessantes Spiel mit Identitäten, was sie mit diesem Pseudonym da macht. Hock Leber ist ungefähr so alt wie Clara Johansson selbst. Sie hat ihm eine komplette Biografie erfunden. Er hat auch studiert, ist so ein bisschen dandyhaft und halt eben ein Mann. Und eine männliche Erzählstimme, die gab damals deutlich mehr Freiheiten, auch wenn natürlich jeder wusste, dass sich hinter diesem Pseudonym eine Frau verbarg. Die Glossen, die kamen auch unheimlich gut an und 1901 veröffentlichte Clara Johansson daraus auch ihr erstes Buch, also aus solchen Humoresken, die im Dagblad erschienen waren. Es hieß O Skuld och Arsenik, Unschuld und Arsen. Und dieser Titel, der zeigt eigentlich schon ganz schön das Spiel mit Ironie und Lausbübigkeit, das Clara Johansson immer gerne betrieb. Da finden sich zum Beispiel Glossen über Stockholm, aber auch eine Episode, wie Huck sich aus wissenschaftlichem Interesse am weiblichen Geschlecht einmal verlobte und dabei auch kräftig auf die Nase fiel. Oder eine Geschichte über die beiden deutschen Hochzeitsreisenden Fritzchen und Mäuschen, die Huck auf seiner Reisen mal kennengelernt hatte und bei denen er sich darüber wunderte, dass Mäuschen, ihren richtigen Namen kannte er nicht, auf der Hochzeitsreise immer das rote Buch, also sprich den Baedeker, in der Hand hatte, weil sie der Ansicht war, dass man auch Hochzeitsreisen methodisch angehen sollte. Ja, selbst war Clara Johansson in ihren späteren Jahren nicht mehr so wahnsinnig überzeugt von den literarischen Meriten dieses Werkes. Aber wie gesagt, es kam gut an und es machte ihr auch einen Namen. Wie übrigens auch ihre Literaturkritiken. Carina Bührmann nennt hier insbesondere einen langen Artikel über Selma Lagerlöf, den Clara Johansson 1903 in der Zeitschrift Uhrt och Bild veröffentlichte. Clara Johansson war jetzt nicht die erste und größte Nummer in der schwedischen Literaturkritik. Den Rang sollte ihr der junge Fredrik Böck ablaufen. Der hatte das größere Svenska Dagbladet im Rücken. Aber sie war durchaus eine Größe. Und zwar auch hier wieder unter Pseudonym. Clara Johansson zeichnete sehr selten unter ihrem vollen Namen. Carina Bührmann schreibt, dass sie ihren Vornamen nicht wirklich mochte. Ihre Kritiken erschienen deswegen unter ihren Initialen Koji, die nach und nach auch unter Freundinnen als Spitzname gebräuchlich wurden. Irgendwann wächst man aus dem Knirpsendasein ja auch mal raus. Ja, und noch ein sehr bemerkenswertes Buch, das zwar etwas später erschien, aber das ich trotzdem an dieser Stelle schon erwähnen möchte, schrieb sie 1907, das allerdings nun unter ihrem vollen Namen, also herausgegeben von Clara Johansson. Es hieß Den Undre Välden und wurde auch auf Deutsch übersetzt. Da hieß es dann Aus der unteren Welt, Lebensbericht einer Prostituierten. Und da hat Clara Johansson wohl offenbar ein Manuskript zugespielt bekommen, Tagebuchaufzeichnungen, was genau es war, ist nicht wirklich klar, von tatsächlich einer Prostituierten, die sie dann literarisch aufgehübscht hat und dann herausgegeben hat. Und das war wirklich eine ganz, ganz bemerkenswerte Sache für Anfang des 20. Jahrhunderts, dass die Worte einer prostituierten Frau für ein bürgerliches Publikum aufbereitet wurde, um eben ein Bewusstsein zu wecken. Ja, damit machte Clara Johansson sich, wie gesagt, auch einen Namen. Und das Ganze bedeutete aber, dass sie während dieser Zeit unglaublich viel arbeitete. Sie hatte ihren Job bei der Zeitung, sie jobbte immer noch für Dagny, schrieb freiberuflich für andere Publikationen, arbeitete an Büchern, versuchte sich zwischenzeitlich auch an Novellen und sie übersetzte auch noch aus dem Norwegischen, Französischen und Deutschen. Und das forderte irgendwann alles seinen Tribut. Klara Johansson war zeitweilig gesundheitlich ziemlich angeschlagen, hatte Magenkatarrhe, das war ein häufiges Problem mit Übelkeit und Erbrechen. Sie berichtete von Schwindelanfällen und allgemeiner Angespanntheit. Und glücklicherweise hatte sie aber immer einen Freundinnenkreis. Also sie fühlte sich bisweilen wirklich sehr, sehr einsam, aber Lotten Dahlgren hatte sich insbesondere in Stockholm intensiv darum gekümmert, dass Klara Johansson Anschluss fand. So führte sie sie zum Beispiel in eine Gesellschaft von Frauen ein, die sich in Kunst und Kultur verdient machten. Die hieß Nia Idun, bestand aus Schriftstellerinnen, Schauspielerinnen, Künstlerinnen, Sängerinnen, also alle möglichen weiblichen Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur. Dazu gehörte unter anderem übrigens auch eine damals sehr bekannte Persönlichkeit, nämlich die Sozialreformerin Ellen Key, von der man sich schon zeitgenössisch nicht einig war, ob man sie nun als Frauenrechtlerin oder Antifeministin bezeichnen sollte. Ellen Key war nämlich Differenzfeministin. Sie war Autorin von Das Jahrhundert des Kindes, auch Pädagogin, aber sie hatte eben auch ein Werk geschrieben, das den Titel trug Missbrauchte Frauenkraft. Und damit setzte sie sich sehr, sehr kritisch mit dem zeitgenössischen Feminismus auseinander. Das brachte ihr dann unter anderem die heftige Kritik einer gewissen Hedwig Dohm aus Deutschland ein, aber wirklich nicht nur. Das Werk wurde übersetzt und stieß, wie gesagt, auf sehr, sehr gemischten Empfang. Ellen Keys Ansichten zu Mutterschaft und der Rolle der Frau in der Gesellschaft, die könnten auch kaum weiter von denen von Klara Johansson entfernt gewesen sein. Aber menschlich schätzte man einander. Und auch Klara Johansson schätzte die große Kollegin immer, auch wenn es durch ihren Sarkasmus nicht immer erkennbar war. Das nahm Ellen Key anfangs mit Humor. Als Klara Johansson einen Brief an sie einmal mit der Grußformel ehrfurchtsvoll unterzeichnete, schrieb sie zurück, Pfui Teufel, Klein Eyolf. Klein Eyolf war auch so ein Spitzname, den Klara Johansson sich eingeführt hatte, kam aus einem Theaterstück von Ibsen. Sie verehren mich doch kein bisschen. Liebes Kind, bleiben Sie bei der Wahrheit. Ja, so spielerisch sich das noch anhört, so blieb das Verhältnis leider nicht. Und das hat Klara Johansson sich selbst, man kann es wirklich nicht anders sagen, verkackt. Aber wie? Und zwar war Ellen Key nämlich eine große Bewunderin der deutschen Mäzenin, frühen Frauenrechtlerin und Nietzsche-Expertin Malwida von Meisenbug. Über diese Malwida von Meisenbug hatte Ellen Key einen Artikel geschrieben, der wahrscheinlich sogar für ihre Verhältnisse noch überschwänglich war und Ellen Key neigte sehr zum Pathos. Dieser Artikel hatte Klara Johansson zu einer kleinen Parodie gereizt. Alwilda von Glückentreff ist tatsächlich voller Anspielungen auf Ellen Keys Konzepte, auf ihren Sprachgebrauch und der Nietzsche kriegt auch noch so einiges ab und es ist dabei wirklich so urkomisch, dass man sogar dann noch laut lachen muss, wenn man, wie ich, wahrscheinlich nicht mal die Hälfte aller Anspielungen versteht. Aber das Stück ist eben auch ziemlich böse. Und Ellen Key hat es in der Tat ziemlich wehgetan, dass Klein Eyolf ihr das angetan hat. Klein Eyolf hat sich mit diesem Stück dann auch tatsächlich eine, wie sie später in einem Brief an eine Freundin schrieb, leichte, aber ernst gemeinte Ohrfeige von Ellen Key eingehandelt und es dauerte sehr, sehr lang, bis die Beziehung zwischen den beiden sich wieder normalisierte. Aber als es dann so war, war Klara Johansson dann doch sehr erleichtert. Ihr Liebesleben lag zu der Zeit zunächst ein bisschen brach. Sie hatte eine etwas innigere Freundschaft mit der Schriftstellerin Anna-Maria Roos, die ab 1901 Vorsitzende der Gesellschaft Nia Idun war. Und das rief dann zeitweilig eine etwas besorgte Lotten Dahlgren auf den Plan, die wohl wissen wollte, wie diese Verbindung zu begreifen war. Klara Johansson antwortete darauf, ich verstehe deine Bedenken. Du hast ja aufgrund meiner Vergangenheit Anlass, mich ein wenig von allem zu verdächtigen. Aber ich glaube, dass Alpharus, das ist Anna-Maria Roos Beschaffenheit, da Garantie bietet, wenn auch meine eigene etwas zweideutig ist. Ich habe in der Sache ein völlig ruhiges und harmonisches Gewissen. Aber wie gesagt, Freundinnen hatte sie, eine Vereinskameradin aus Nia Idyn namens Goli Linder, das war eine Kinderbuchkritikerin und die war ihres Zeichens verheiratet, die lud sie im Jahr 1900 für die Sommerferien zum Beispiel nach Gotland ein, wo auch ein Fräulein Wester urlaubte. Ellen Wester war 2 Jahre älter als Clara Johansson, arbeitete als Schriftstellerin und Übersetzerin, unter anderem aus dem Polnischen. Ellen Wester und Clara Johansson fuhren 1903 bis 1906 gemeinsam in den Urlaub und das war ganz offenbar mehr als Freundschaft. Wohl so ein bisschen eine On-Off-Beziehung, die aber sehr, sehr unglücklich endete, wenn es überhaupt je sehr glücklich für Clara Johansson gewesen war. 30 Jahre nach dem Ende der Beziehung, im Januar 1937, schrieb sie einen melancholischen Eintrag in ihr Tagebuch. Da hatte sie gerade einen Brief aus dem Jahr 1906 in ihrem Sekretär gefunden, der versehentlich der Vernichtung entgangen war. Ich habe ihn gelesen, weil es der letzte war, als Geste des Respekts. Und er hat mich unerwartet traurig gemacht. Ellen Sophia Wester war so geartet, dass sie mir gegenüber, vor allem mir gegenüber, eine Haltung der überlegenen Distanz aufrechterhalten wollte. Ich kann und will mich keinem Geschöpf überlegen fühlen und diejenigen, die ich liebe, will ich von Herzen bewundern. Ich war bestürzt über die offene Schadenfreude, mit der sie eine Lächerlichkeit, eine Dummheit oder eine Unwissenheit an mir feststellte. Und ein Tag später: Aber wer von uns beiden hat der anderen Schlimmeres angetan? Unsere Methoden konnte man nicht miteinander vergleichen. Nein, ich hatte keine Methode. Ich suchte vergeblich nach einer, um bei ihr Wärme und Geborgenheit zu finden. Das, was ich ihr angetan habe, geschah unfreiwillig, denn Eiertanz gehörte nie zu meinen Stärken. Ja, das waren also für Clara Johansson keine sehr glücklichen Jahre, aber das Glück sollte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Und zwar hörte Lotten Dahlgren zum Jahresende 1907 bei Dagny auf. Ihre Nachfolgerin war eine 41-jährige Frau, die mit ihrer Schwester im Karlavägen 52 im Stadtteil Östermalm lebte. Das war damals ein ziemliches Neubauviertel, bisschen mondän, also fürs gehobene Bürgertum. Und die Wohnung dort lag gar nicht so weit entfernt von Clara Johanssons kleiner Wohnung im Karlavägen 28. Diese Frau hieß Ellen Klemann. Und Ellen Klemann war 1867 im südschwedischen Karlskrona geboren worden. Ihr Vater war Fregattenkapitän und für eine Tochter des gehobenen Bürgertums hatte sie eine zumindest im Vergleich mit deutschen höheren Töchtern eine ziemlich ungewöhnliche Berufslaufbahn bereits hinter sich. Sie hatte nämlich als Bankangestellte gearbeitet. Ein Roman hatte sie auch veröffentlicht, das war im Jahr 1907, ein historischer Roman über die Abhängigkeit von Frauen, also Frauen, die abhängig von Männern waren. Mit ihrer Schwester Anna lebte sie in einer großbürgerlichen Wohnung. Über ihr Privatleben vor 1908 ist wenig bekannt, außer dass sie nie geheiratet hatte und gemeinsam mit ihrer Schwester Anna den Neffen der beiden großgezogen hatte, der allerdings mittlerweile mehr oder weniger aus dem Haus war. Ja, also wie gesagt, im Januar 1908 fing diese Ellen Klemann als Chefredakteurin bei Dagny an. Die Zeitschrift hatte sich wiederum stark vergrößert. Und Clara Johansson war weiterhin auch aktiv für diese Zeitschrift und lernte Ellen Klemann darüber sehr früh kennen. Korrespondenz aus den ersten 5 Monaten, die sie sich kannten, ist nicht erhalten. Aber es ist doch sehr zu vermuten, dass irgendetwas zwischen den beiden doch spontan gefunkt hat. Clara Johansson ist im Mai jedenfalls schon heftigst am Flirten. Da finden wir im Nachlass am 9.5.1908 den ersten Brief. Entsetzt stelle ich fest, dass ich heute wieder deine gesamte redaktionelle Empfangszeit in Anspruch genommen habe und das auch noch in einem völlig ungenießbaren Zustand. Du bist wunderbar nachsichtig, aber jetzt solltest du mir wirklich eine Rechnung für die Stunden stellen, um die ich dich diese Woche gebracht habe. Und am Schluss des Briefes, apropos Tragödie, 2 Gedankenstriche. Nein, nein, jetzt bin ich in Grübeleien verfallen, die sich am kürzesten und klarsten in den Gedankenstrichen hierüber zusammenfassen lassen. Gute Nacht, deine Koji. Ellen Klemann ist noch ein kleines bisschen reserviert, aber sie scheint gegenüber diesen Avancen nicht so ganz abgeneigt zu sein. Sie schreibt: Was die Rechnung angeht, so werde ich mit dem Abschicken noch warten, bis sie ein paar Meter länger geworden ist. Und am Schluss 2 Gedankenstriche in einem Brief von Koji. Aber ich vermag sie nicht zu deuten, auch wenn du sie für eine kurze und klare Zusammenfassung deiner Gedanken hältst. Ich mag keine Zeichen, die ich nicht deuten kann. Wie spät war's, als du Gute Nacht schriebst? Und langsam, langsam kam man sich über die nächsten Wochen näher, auch wenn die letzten paar Zentimeter auch im Juli immer noch nicht überwunden waren. Und das lag ganz bestimmt nicht an Koji. Die schrieb am 15.07. Ich habe ja kein Bild von dir, nur deine Galoschen, möglicherweise hat Ellen Klemann ihre Überschuhe bei Clara Johansson stehen lassen, aber ich finde, dass ich dein Gesicht bemerkenswert gut kenne. Ich habe sonst solche Schwierigkeiten, mir Gesichter zu merken. Deines sehe ich jetzt vor mir und küsse es. Auf Abstand. Deinen berühmten Abstand. Ja, jetzt hast du es nach deinem Geschmack. Aber ich nicht. Bedauere mich. Und so weiter. Dein Pavel. Ellen Klemann ist zu der Zeit gerade auf Sommerurlaub in Borgham und sie antwortet: Mach keine Scherze über meinen Abstand. Das ist eine ernste Sache. Ja, du hast ja das Recht zu lächeln. Aber dennoch, da sind 2 Naturen in mir und das tut manchmal weh. Ich finde, man merkt in diesen Briefen förmlich, wie Ellen Klemann insbesondere damit sich kämpft. Und das ist ja sicherlich auch nicht verwunderlich, denn in Schweden war weibliche Homosexualität nicht nur betrachtet als ja wahlweise Sünde oder etwas Krankhaftes, wie es zeitgenössisch auch in anderen Ländern üblich war, sondern sie war auch strafbar. Und das alles mag ihr in diesen Wochen auch im Kopf umhergegangen sein, aber der Abstand, der berühmte Abstand, der wurde dann irgendwann doch tatsächlich überwunden. Clara Johansson kam nämlich irgendwann Ende Juli nach Borgham und verbrachte dort einige Wochen zusammen mit Ellen Klemann. Da gibt's natürlich keine Briefe und wir lassen die beiden da auch jetzt erstmal mit sich und miteinander alleine, bis Ellen Klemann dann Anfang August wieder nach Stockholm reist und Clara Johansson noch 2 Wochen in Borgham bleibt. Und da ist sie ziemlich einsam und auch ein bisschen unglücklich. Und Ellen Klemann geht's auch nicht gut, nicht zuletzt, weil die Schlaflosigkeit wieder da ist, unter der sie lange gelitten hatte, die aber während Clara Johanssons Anwesenheit in Borgham auf wundersame Weise verschwunden war. Und zwar offenbar so komplett, dass Clara Johansson in einem Brief über ihre narkotisierende Wirkung scherzte, die sie augenscheinlich auf Ellen Klemann ausübte. Man darf dabei nicht vergessen, dass Urlaub um 1900 für Frauenpaare ja eine ganz seltene Chance bot, mal miteinander allein zu sein, ohne dass irgendwelche Verwandte oder Dienstboten im Weg waren. Wir erinnern uns, Ellen Klemann lebte ja mit ihrer Schwester zusammen, ein Dienstmädchen lebte auch im Haus. Und irgendetwas war tatsächlich wohl in Borgham passiert, denn am 12. August schrieb Ellen Klemann aus Stockholm dann etwas, was sich schon nach gar nicht mehr so viel Abstand anhörte: Ich küsse die blauen Sonnen. Gemeint sind damit Clara Johanssons Augen. Zwischendrin sehen wir in den Briefen aber auch immer mal wieder Unsicherheit und Hadern aufflammen. Da schrieb Ellen Klemann zum Beispiel einmal, dass sie sich arm fühle und sich fragte, was sie einem anderen Menschen denn überhaupt zu geben habe. Klara Johansson antwortete darauf, sag das nicht. Wie kannst du sagen, dass du mir kein Glück bringst? Ich kann das doch wohl am besten beurteilen. Und da fragte sie sinngemäß, du hast doch mich, wie kannst du da arm sein? Und weiter, und ich sehne mich so sehr nach einem Zuhause, nach dem einzigen Punkt auf der Welt, an dem man ein Recht hat zu sein. Es wäre ein bisschen bitter, dich morgen Abend nicht am Bahnhof zu sehen. Ich gehe mal davon aus, dass Ellen Klemann am Bahnhof war, um Klara Johansson dann wieder abzuholen, als sie aus Borgheim nach Hause kam. Ja, und sehr bald bekam dann auch Ellen Klemann von Klara Johansson einen Spitznamen verpasst oder vielmehr sogar zwei. Der erste, der ihr eingefallen war, war Öjentröst, Augentrost, was vielleicht ebenso sehr die Blume bezeichnet als die Wirkung von Klemanns Anblick auf Klara Johansson. Und spätestens 1912 finden wir dann den Namen, der an ihr haften bleiben sollte und den teilweise auch enge Freundinnen mit übernahmen. Joyce, die Auserwählte. 1912 zog Klara Johansson dann schließlich bei Ellen und Anna Klemann ein. Oder vielmehr, wir erinnern uns, Thema Life Skills, Joyce schaffte meine Sachen zu sich, wie Ko Yee im September 1912 in ihr Tagebuch schrieb. Der Himmel und die Landschaft feierten das Ereignis im besten Septemberstart. Die Klemanns wohnten mittlerweile im Walhalla Wägen, zwei Straßen weiter, und dort bekam dann also auch Klara Johansson, soweit ich es überblicke, zwei Zimmerchen. Ein Studierzimmer, das nannte sie ihren Bugrümmitz, und wahrscheinlich ein eher kleines Schlafzimmer, das den Spitznamen Chetten, also der Verschlag oder der Pferch, bekam. Von diesem Schlafzimmerchen ist auch gelegentlich brieflich die Rede, und ich glaube, nicht nur Carina Böhrmann geht davon aus, dass Klara Johansson da nicht immer allein schlief. Ja, jetzt ist es ja so, dass wenn man in einer Stadt lebt und insbesondere wenn man in einer Wohnung lebt, man eher wenig Briefe aneinander schreibt. Und so besteht die Korrespondenz ab 1909 hauptsächlich aus Briefen, die die beiden einander schrieben, wenn eine der beiden auf Reisen war. Und das sind wirklich, wirklich wunderschöne Briefe. Die Unsicherheit und das Tastende vom Anfang ist auch bald verschwunden, flammt zwischendrin mal kurz wieder auf, aber weicht dann tatsächlich auch der Sicherheit, dass man beieinander zu Hause ist. Und was sich auch immer weiter in die Briefe einschleicht, ist ein sehr spielerisches Element. Insbesondere dadurch, dass die beiden, und wir reden hier immerhin von einer End-30erin und einer Mit-40erin, immer mal wieder in Kindersprache verfallen. Klara Johansson kriegt mal wieder einen Spitznamen aus dem Lausbubenbereich, nämlich den Lilla Büße, der kleine Strolch. Und in umgekehrter Richtung schleicht sich auch doch des Öfteren mal ein Mams ein. Das ist in der mittelfrühen Klara Johansson-Forschung, insbesondere beim Literaturwissenschaftler Gregor Ehmann in den 90ern, der auch die Tagebuchedition herausgegeben hat, so interpretiert worden, als sei das tatsächlich so eine Art Mutter-Tochter-Beziehung gewesen. Und was mich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, weil Gregor Ehmann tatsächlich aus der schwulen bzw. homosexuellen Geschichtsschreibung kommt, also dass er da quasi für meine Begriffe tatsächlich die Augen so verschließt, das wundert mich dann doch ein bisschen. Ich meine, die Interpretation, die liegt ja vielleicht nahe. Denn Klara Johansson hat sich immer gern als kleiner Junge inszeniert, sich auch immer gerne Frauen und Freundinnen gesucht, die älter waren und an die sie sich ein bisschen anlehnen konnte. Trotzdem, finde ich, greift so eine Mutter-Tochter-Analogie meiner Meinung nach viel, viel zu kurz. Man findet gerade in diesen frühen Beziehungen zwischen Frauen, also um 1900, immer wieder spielerischen Umgang mit anderen Beziehungsmustern. Das kann für manche Beteiligten durchaus auch eine Strategie gewesen sein, um sich quasi selbst den Weg in eine ungewohnte und vielleicht auch ein bisschen beängstigende Beziehung zu ebnen. Aber es kann eben auch schlicht und ergreifend ein Spielchen gewesen sein, so wie es in Paaren halt eben gelegentlich vorkommt. So schrieb Ellen Klemann zum Beispiel aus Berlin am 5. Juni 1913, da war sie in Sachen Frauenrechte unterwegs: Kind, du bist ständig bei mir, und doch. Ich küsse den kleinen Strolch hier am Schreibtisch und ganz unfreiwillig sagte ich heute beim Aufwachen ganz laut: geliebtes kleines Kind, es ist schwer, nur so zur Hälfte hier zu sein. Ellen Klemann fuhr dann aus Berlin weiter zum Frauenstimmrechtskongress in Budapest, während Clara Johansson bei Freundinnen untergebracht war, die übrigens auch ganz interessant waren. Das waren nämlich die Bildhauerin Sigrid Blomberg, ursprünglich die Tochter eines Bauern, und deren Lebensgefährtin, die vom komplett anderen Ende der Gesellschaft kam, nämlich die Historikerin Baroness Sigrid Leijonhufvud. Diese beiden Sigrids unterhielten ein Sommeranwesen, 30 Kilometer nördlich von Stockholm, das sie, wahrscheinlich ein bisschen ironisch, Sister Stuvern, also mehr oder weniger den letzten Groschen, getauft hatten. Sister Stuvern hatte mehrere umliegende Gebäude, so kleine Holzhäuschen, in denen auch viele Freundinnen aus der Frauenbewegung die Ferien verbringen konnten. Lotten Dahlgren war da öfters mal anzutreffen, Gurli Linder, die ich eben schon erwähnt habe. Und 1912 urlaubten da auch Clara Johansson und Ellen Klemann zusammen im Freundinnenkreis. 1913, wie gesagt, war Coyi da alleine in Pension. Und auch hier bei Sister Stuvern sehen wir wieder dieses Konzept des Rückzugsraums, was ich ja eben, als es um das Thema Urlaub ging, schon angesprochen habe. Also hier konnten Frauen alleine, aber auch zusammen und auch eben im größeren Kreis mit sich alleine sein, sich auch mal ganz zurückziehen und auch im Kreis von Menschen sich aufhalten, unter denen sie ihren eigenen Lebensentwurf als Normalität erfahren konnten. Und wir haben es dann auch öfters, dass Frauen, die Mittel dazu hatten, anderen Frauen kostenlos oder auch sehr günstig eben Zugang zu diesen Rückzugsräumen boten, sie also nicht nur für sich alleine behielten. Abgesehen davon, dass man um 1900 die Sommerfrische sowieso gerne im Freundes- oder Bekanntenkreis verbrachte. Ja, aber wer schon länger zuhört bei diesem Podcast, weiß vielleicht, dass Frauenbeziehungen oft nicht nur Freizeitvergnügen waren, sondern dass die Frauen oft auch Arbeitsgefährtinnen waren. Und so war es auch bei Ellen Klemann und Clara Johansson. Sie hatten sich ja über die Arbeit kennengelernt, aber auch außerhalb von Dagny arbeiteten sie noch zusammen. Ab 1915 gaben die beiden zum Beispiel eine mehrbändige kommentierte Ausgabe der Briefe von Friederike Brehmer heraus. Friederike Brehmer ist ein Name, den ihr wirklich kennen solltet. Und wer mich auf Steady unterstützt, hat den Namen auch schon hoffentlich mal gelesen. Da habe ich sie nämlich im Dezember-Newsletter vorgestellt. Friederike Brehmer war eine Pionierin der schwedischen Frauenbewegung. 1801 geboren, war sie zuerst erfolgreiche Schriftstellerin, reiste dann in die USA und hatte dort Kontakt zur Frauenbewegung geknüpft, die sich da just gegründet hatte mit einem großen Kongress 1848. Friederike Brehmer reiste ein Jahr später dorthin und schrieb einige Jahre danach Schwedens ersten feministischen Roman Hertha oder Die Geschichte einer Seele. Sie starb 1865. Nach ihr wurde dann 1884 der Friederike Brehmer Verband benannt, zu jener Zeit der Frauenbewegungsverein Schwedens, der auch die Zeitschrift Dagny herausgab. Ellen Klemann und Clara Johansson hatten zu dieser Frau also einen ganz persönlichen Bezug. Und sie machten sich nun daran, die Korrespondenz Friederike Brehmers aus aller Welt zusammenzutragen und sie mit Anmerkungen zu versehen und als Briefedition herauszugeben. Da wurden Personen identifiziert, historische Bezüge hergestellt und erläutert. Es war eine echte Liebesarbeit, die Jahre dauerte, sehr viel länger als die beiden dachten und nach der sie ziemlich erschöpft waren. Und man sieht an diesem Beispiel übrigens auch, aber auch an späteren Beispielen, zu denen wir gleich noch kommen, dass den Frauen, und zwar nicht nur diesen beiden hier, wichtig war, ihre Geschichte zu schreiben, also die Geschichte von Frauen, die Geschichte der Frauenbewegung und tatsächlich selbst so eine Art Erinnerungskultur aufzubauen, denn denen war völlig klar, wenn wir es nicht machen, macht es niemand. So, und jetzt hätte ein Märchen oder eine Romantikkomödie wahrscheinlich schon längst aufgehört mit einem lapidaren und sie lebten glücklich bis an ihr seliges Ende. Aber wie das Leben nun mal so ist, ist es spannend und wechselvoll bis zum Schluss und das gilt natürlich auch für ein Beziehungsleben. Auch bei Clara Johansson und Ellen Klemann steckte nämlich viel Arbeit drin und gelegentlich auch mal Schmerz. Eine besonders schmerzliche Periode muss wohl das Jahr 1920, 1921 gewesen sein. Da kam Ellen Wester nämlich mal wieder auf Stippvisite in Clara Johanssons Leben vorbei. Wir erinnern uns, die schadenfrohe Dame von den Urlauben 1903 bis 1906. Und tatsächlich nahmen Ellen Wester und Clara Johansson die Fäden wohl wieder ein bisschen auf. Carina Bührmann hat das versucht zu rekonstruieren. Und soweit sie ihr das gelang, haben Ellen Wester und Clara Johansson wohl wieder ein Verhältnis miteinander begonnen, was Ellen Klemann unglaublich wehtat. Aber sie ließ es geschehen. Dieses Verhältnis war wohl mal wieder so ein bisschen on-off, ohne dass es aber gleichzeitig Clara Johanssons Liebe zu Ellen Klemann schmälerte. Als die Sache zwischen Ellen Wester und Clara Johansson dann aber wiederum unglücklich wurde und verletzend für Clara Johansson, da war dann wohl auch Joyce mit den Nerven am Ende. Und es scheint so, als wäre es an Clara Johanssons 47. Geburtstag dann auch zu irgendeiner Art Showdown gekommen, den Carina Bührmann damit zusammenbringt, dass Ellen Klemann die Sache mit Ellen Wester einfach nicht mehr aushielt, wobei nicht so ganz klar ist, was sie jetzt mehr belastete, das Verhältnis als solches oder die Tatsache, dass Ellen Wester Clara Johansson einfach immer wieder wehtat. Fazit des 6. Oktober 1922, also besagten 47. Geburtstages, war jedoch, dass Clara Johansson niemals wieder Geburtstag feierte. Denn der 6. Oktober 1922 war, wie Ellen Klemann sagte, vielleicht der bitterste Tag in meinem Leben. Und vielleicht war es tatsächlich eher ein Mitleiden mit Clara Johansson als Eifersucht, was Ellen Klemann solche Schwierigkeiten machte. Denn diese Episode sollte nicht das letzte Mal sein, dass Clara Johansson so ein bisschen Richtung Polyamorie ging. In der Tat war es schon ein gutes Jahr später soweit und dieses Mal reagierte Ellen Klemann ganz anders. Was wir von dieser Geschichte wissen, beginnt im Oktober 1923. Da besuchte Clara Johansson eine Bildhauerin in ihrem Atelier. Und auch diese Bildhauerin hieß Sigrid. Also wer mitgezählt hat, wir haben in dieser Geschichte mittlerweile drei Sigrids und drei Ellens. Diese Sigrid, Sigrid Friedmann, war 1879 in Haparanda im äußersten Norden geboren worden. Sie war zunächst Krankengymnastin gewesen, hatte vermutlich über den Beruf ihre Lebensgefährtin Ranhild Bergmann kennengelernt, die ebenfalls Krankengymnastin war, begann aber irgendwann in der Freizeit damit, Statuen zu schaffen, ließ sich dann zur Bildhauerin ausbilden und hatte zu dem Zeitpunkt, an dem wir sie kennenlernen, schon einige Male erfolgreich ausgestellt. Und diese Begegnung, die muss sowohl auf Clara Johansson als auch auf Sigrid Friedmann einen ziemlichen Eindruck gemacht haben. Im Juni 1924 heißt es nämlich schon, da schrieb Clara Johansson an Sigrid Friedmann, vor 13 Stunden noch lagst du in meinen Armen auf deiner Couch. Das war schmerzhaft schön und lieblich. So viel Sehnsucht hatte sich in mir aufgestaut, dass ich wie erlahmt vor Spannung war und die Hand nicht heben konnte, um den Augenblick zu greifen, der glücklich und schön so nah vor mir schwebte. Im gleichen Jahr, also ebenfalls 1924, schuf Sigrid Friedmann auch eine Büste von Clara Johansson. Aber was nun genau wozu führte, das vermag ich nicht mehr zu rekonstruieren. Diese ganze Korrespondenz jedenfalls zwischen Clara Johansson und Sigrid Friedmann, die ist wahrscheinlich sogar ziemlich komplett erhalten. Und ganz interessanterweise war es hier Sigrid Friedmann, die sehr viel Wert darauf legte, dass Klara Johanssons Briefe an sie in eine Briefedition aufgenommen wurden, die nach Klara Johanssons Tod veröffentlicht werden sollte und dann auch wurde. Und sie war da so nachdrücklich, dass sie sich sogar mit dem Herausgeber anlegte. Und am Ende kam so eine Art Kompromiss dabei heraus. Das heißt, einige Briefe wurden tatsächlich veröffentlicht, aber so ein bisschen bereinigt um einige sehr intensive Stellen. Der Herausgeber Nils Afzelius war nämlich wohl nicht ganz so überzeugt davon, dass dem schwedischen Lesepublikum so viel Frauenliebe zuzumuten sei. Ellen Klemann ihrerseits scheint dieser Verbindung gegenüber durchaus positiv eingestellt gewesen zu sein. Da schauen wir natürlich auch nicht hinter die Stirn und natürlich bekommen wir in der Überlieferung immer alles irgendwie stark gefiltert, denn es macht in solchen Dingen ja immer auch einen Unterschied, wer am längsten lebte und damit quasi die letzte Hand an das überlieferte Bild legen konnte. Aber wenn Sigrid Friedmann 1956 schreibt, unsere jeweiligen nächsten Freundinnen Joyce und Ranhild waren sich einig, dass, Anführungszeichen, die zwei so gut zusammenpassen, dass man sie gewähren lassen muss, Anführungszeichen, dann ist da angesichts der überlieferten Briefwechsel zwischen Friedmann und Johansson sicherlich viel Wahres dran. Da gingen nämlich Grüße hin und her und zwar im Kleeblatt, also zwischen allen Vieren oder Fünfen, muss man wohl sogar sagen, denn Ranhild Bergmann und Sigrid Friedmann hatten auch noch einen Hund. Und eine große Rolle wird sicher auch gespielt haben, dass Ranhild Bergmann und Ellen Klemann sich wunderbar miteinander verstanden. Die verbrachten nämlich zum Beispiel die Zeit miteinander, als Sigrid Friedmann und Klara Johansson einmal zusammen in Griechenland waren. Und als Ellen Klemann einmal auf Reisen war, hatte sie Klara Johansson, ihr erinnert euch, die Sache mit den Life Skills, der Fürsorge von Ranhild Bergmann und Sigrid Friedmann anvertraut. Und die nahmen diese Aufgabe offenbar so ernst, dass Klara Johansson sich Ellen Klemann gegenüber mal fast beschwerte, dass Sigrid Friedmann ihr gegenüber so mütterlich sei. Im gleichen Brief schrieb sie aber auch, dass sie alle drei, beziehungsweise alle vier, denn der Hund wird auch wieder mit einbezogen, Ellen Klemann sehr, sehr, sehr vermissten. Ja, und diese Verbindung zwischen den Vieren blieb ein Leben lang bestehen. Das Verliebtsein zwischen Klara Johansson und Sigrid Friedmann reifte irgendwann in eine, sagen wir mal, von großer Zärtlichkeit geprägte und liebevolle Freundschaft hinein. Und als Ellen Klemann im Jahr 1943 starb, da kümmerten insbesondere diese beiden sich intensiv darum, dass Klara Johansson versorgt war und auch nicht völlig vereinsamte. Aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt hat Klara Johansson sich erstmal tatsächlich eine richtige Wahlfamilie geschaffen. Auch zu Lydia Wahlström riss ja der Kontakt nicht ab, wie wir wissen. Und Klara Johansson hat sich also auf ihren Wegen, die sicherlich nicht immer ganz geradeaus liefen, Liebe, Freundschaft und Geborgenheit gesucht und auch gefunden. Und ich denke mal, dass das für eine lesbische Frau aus der Kleinstadt, Jahrgang 1875, vielleicht gar nicht mal so eine geringe Errungenschaft ist. Ja, alle Frauen, die ich hier genannt habe, engagierten sich auch weiter in der Frauenbewegung. Klara Johansson veröffentlichte auch noch so manches. Gar nicht erwähnt habe ich zum Beispiel, dass sie sehr guten Kontakt zu der österreichischen Feministin Rosa Mayreder hatte und die in Schweden auch bekannt machte. Insbesondere deren Buch zur Kritik der Weiblichkeit und die Schrift Geschlecht und Kultur, die hatte sie auch selbst ins Schwedische übersetzt. Außerdem setzte Klara Johansson sich auch dafür ein, dass die Frauenbewegung im Stadtbild sichtbar wurde. Da war sie auch nicht alleine. Sigrid Friedmann hatte bereits vorher eine Statue von Ellen Key geschaffen. Die stand in Sigrid Friedmanns Atelier, als Klara Johansson da im Herbst 1923 mal vorbeischaute. Und seit 1927 gibt es auf nachdrückliches Betreiben eines frauenbewegten Komitees, zu dem auch maßgeblich Klara Johansson gehörte, eine Statue von Fredrika Bremer vor der Königlichen Bibliothek in Stockholm. Geschaffen hat sie wiederum Sigrid Friedmann. Während der Zeit des Nationalsozialismus engagierte Ellen Klemann sich neben der frauenbewegten Sache auch dafür, dass verfolgte Menschen aus Deutschland nach Schweden fliehen konnten. Die beiden mochten Deutschland sehr, hatten das Land auch mal gemeinsam bereist, und zwar 1914. Und da waren sie offenbar so aus der Zeit gefallen, dass sie glatt verpennt hatten, dass der Erste Weltkrieg ausgebrochen war, was noch ziemlich dramatisch wurde, weil es für die beiden richtig schwierig wurde, aus dem Land wieder auszureisen. Aber sie schafften es letztlich noch. Ellen Klemann wurde für ihre Verdienste um die Flüchtlingshilfe 1942 mit dem schwedischen kulturellen Verdienstorden Illis Quorum ausgezeichnet, allerdings wahrscheinlich nicht nur für die Flüchtlingshilfe, sondern auch für ihre anderen Meriten. Und ja, 1943 wurde sie dann aber schwer krank. Sie bekam eine Gallenblasenentzündung. Am 4. September begleitete Clara Johansson sie ins Krankenhaus, schreibt am nächsten Tag in ihr Tagebuch, dass sie in blinder Angst und Verwirrung lebte. Und ja, der nächste Eintrag in ihrem publizierten Tagebuch ist der vom 29. September. Und das ist nur ein Satz. Da steht: Joyce hat mich gestern um 21:30 verlassen. Und wie groß dieser Schlag für die jetzt knapp 68-jährige Clara Johansson war, das könnt ihr nach dieser Geschichte hier vielleicht ungefähr ermessen. Freundinnen kümmerten sich darum, dass Clara Johansson einen Platz in einem Seniorenstift bekam, oder Seniorinnenstift vielmehr, denn viel Geld hatte sie nicht. Sie musste sich auch von einem großen Teil ihrer Bücher trennen, die in der kleinen Wohnung in diesem Stift keinen Platz mehr hatten. Sigrid Friedmann, Reinhild Bergmann und Lydia Wahlström blieben treue Freundinnen und Stützen. 1945 gab es dann aber doch noch mal etwas zum Lächeln in Clara Johanssons Leben. Da hatte nämlich Lydia Wahlström in einem Aufsatz ihre Erfahrungen mit Psychoanalyse zu Papier gebracht und offenbart, dass sie vermutlich bisexuell sei. Ganz interessanter Zeitpunkt übrigens, denn weibliche Homosexualität war in der Tat bis 1944 in Schweden strafbar. Also da hat Lydia Wahlström gerade mal noch ein Jahr gewartet und sich dann, sagen wir mal, mindestens als bisexuell geoutet. Clara Johansson schrieb über diesen Aufsatz, dass er ja sehr aufrichtig sei, aber dennoch ja nicht ganz nackt, denn sie könne da wohl noch das eine oder andere hinzufügen. Aber das tue ich nicht, setzte sie hinzu. Ja, und die Geschichte dieses Aufsatzes von Lydia Wahlström, der auch sehr, sehr interessant ist, die erzähle ich in einigen Monaten mal schriftlich, denn ein bisschen was muss man sich ja auch noch aufsparen. Clara Johansson starb am 8. Oktober 1948, zwei Tage nach ihrem 73. Geburtstag. Begraben liegt sie auf dem Friedhof in Solna. Einige Jahre nach ihrem Tod erschien eine dreibändige Ausgabe von Schriften und auch von ausgewählten Briefen. Das habe ich ja eben schon mal kurz angesprochen, um ja das Andenken an sie, die berühmte Literaturkritikerin und Essayistin, noch ein bisschen wach zu halten. Ihr Nachlass wurde dann in die Königliche Bibliothek in Stockholm gebracht, wo er heute auch noch konsultiert werden kann. Ja, aber enden wollen wir dann doch mit einem Blick zurück ins Leben, und zwar mitten ins Leben. Wir schreiben das Jahr 1913, den 28. Juni. Da ist Ellen Klemann gerade in Budapest beim Frauenstimmrechtskongress angekommen und Koji ist in Sisterstuyvern bei den beiden Sigrids. Da klingelt das Telefon. Und am Abend schreibt Clara Johansson in ihr Tagebuch: Joyces Stimme am Telefon. Es war eine Offenbarung, die mich erzittern ließ und mich in ihrer Plötzlichkeit und Stärke fast erstickte. Dieser Stimme wäre ich gefolgt, sie hätte ich erkannt, auch wenn ich sie nie zuvor gehört hätte. Was für ein Triumph für diese 5 Jahre. Und einen Tag später schrieb sie, immer noch bewegt: Zu mir sind Freude und Geborgenheit gekommen. Frieden, Möglichkeiten und Erwartungen, goldene Erinnerungen und blaue Sonne. Choice. Ja, und damit möchte ich mich von euch für dieses Jahr verabschieden. Ich danke euch fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Ich wünsche euch das, was Clara Johansson gefunden hat: Freude und Geborgenheit, Frieden, Möglichkeiten und Erwartungen. Und ich hoffe, dass ich euch diese Zeit, sei es für euch der Advent, Chanukka oder einfach Winter, mit dieser Geschichte ein bisschen erwärmt habe. Und damit sage ich Tschüss und bis bald.